Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, Zeit für Kontext mit der Frage, wie könnte eine Schule aussehen, in der Schülerinnen und Schüler zum Lernen motiviert sind und überhaupt allen Beteiligten mehr Freude machen würde. Am Mikrofon Angelika Schett. Wenn ich nun meinen Gesprächspartner vorstelle, so mag man sich vielleicht wundern. Ich jedenfalls habe mich zuerst gewundert, als ich ihr Buch entdeckte, Joachim Bauer, ihr Buch mit dem Titel Lob der Schule, 7 Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Mit der Schule haben Sie ja vordergründig nichts zu tun. Sie sind Medizinprofessor und Psychotherapeut und arbeiten in der Abteilung für psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik Freiburg im Breisgau. Ich habe mich dann weniger gewundert, als ich las, dass es Ihnen um die neurobiologischen Grundlagen von Motivation und Zielstrebigkeit geht. Über Ihrem ersten Kapitel im Buch steht ein kleines Zitat aus Schülermund und das heißt: Alle reden von der Schule und keiner tut was dagegen. Joachim Bauer, ist das der Schlüssel zu Ihrer Motivation, ein solches Buch zu schreiben?
Diese kleinen Zitate, die ich an den Beginn meiner 7 Kapitel gestellt habe, sollen das Ganze etwas weniger schwergewichtig, sondern etwas humorvoll auflockern, was ich hier geschrieben habe. Sie sind aber nicht das Motiv, warum ich das ganze Buch geschrieben habe. Es sind sicher mehrere Motive. Einmal bin ich selbst Vater von Kindern, die ich intensiv durch die Schule begleitet habe. Und dann erinnere ich mich aber auch selber sehr intensiv an meine eigene Schulzeit. Ich hatte einige schlechte, aber dann auch sehr viele sehr gute Erfahrungen in der Schule. Und für viele Kinder ist die Schule wie eine zweite Chance im Leben. Nicht alle Kinder haben das Glück, ein stimulierendes, förderndes Elternhaus zu haben. Und gerade bei solchen Kindern ist es sehr wichtig, dass sie in der Schule nochmal anhand ihrer Lehrerin, anhand ihres Lehrers ein Modell kennenlernen, das sich vom elterlichen Modell unterscheidet. Ein Modell, wie man die Welt verstehen kann, wie man sich in der Welt verhalten kann und was man in der Welt werden kann.
Also die Schule, eine zweite Chance, und die sollte man wahrscheinlich nutzen, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Und Sie schreiben im Buch, dass Sie im System Schule 3 dynamische Größen ausmachen: die Motivation zum Erwerb von Bildung, den Willen zur Kooperation zwischen Lernenden, Lehrenden und Eltern und die Fähigkeit von Lehrern und Schülern, im Unterricht eine Beziehung zu gestalten, die Lehren und Lernen möglich macht. Und Ihr neuer Ansatzpunkt dazu ist, wir brauchen eine Neurobiologie der Schule. Das erstaunt ja zuerst mal.
Mein Buch konnte ich eigentlich nur deswegen schreiben, weil ich den Eindruck hatte, dass wir aus der Sicht der Hirnforschung, aus der Sicht der Neurobiologie und der Medizin den Pädagogen in der Schule, aber auch den Eltern und sogar vielleicht dem einen oder anderen Schüler ein paar wichtige Hinweise geben können, worauf es in der Schule ankommt. Wir hatten natürlich viele Jahrzehnte alle möglichen pädagogischen Theorien. Wir haben ja auch insoweit ganz gute pädagogische Konzepte, aber die moderne Neurobiologie und die Hirnforschung können für diejenigen, die in der Schule tätig sind, tatsächlich eine ganze Reihe wichtiger Informationen geben. Motivation ist nicht nur eine psychologische Angelegenheit, sondern ob ein Kind motiviert ist, das hat auch biologische Aspekte. Der Körper muss Botenstoffe produzieren, die dann dafür sorgen, dass Motivationsgefühle entstehen. Und diese Botenstoffe, die werden im Gehirn hergestellt und freigesetzt, die können nur dann freigegeben werden, wenn das Kind das Gefühl hat, man ist aufmerksam auf dieses Kind, man sieht das Kind, man beachtet, was es tut und man anerkennt seine Leistung. Das heißt also, der kindliche Organismus nimmt wahr, ob Beziehungen da sind mit maßgeblichen anderen Menschen, die sich für dieses Kind interessieren. Und das Gehirn des Kindes macht dann aus dieser Wahrnehmung Motivation. Es wird also sozusagen aus Psychologie Biologie in diesem Moment. Und mein Buch möchte vor allem den Lehrern, aber auch den Eltern einige Hinweise geben, was Kinder brauchen an Zuwendung, an Beziehung, was sie da brauchen, damit diese Kinder überhaupt Lust haben zu lernen, sich einzusetzen, fleißig zu sein, auch mal Frustrationsphasen durchzuhalten und sich zu entwickeln.
Sie schreiben ja auch, ein Kind sei kein Aktenordner, sondern ein Lebewesen, das ebenso neurobiologischen Gesetzen unterworfen sei. Jetzt mal ganz konkret, was passiert denn jetzt bei einem Kind, das nicht richtig als einzelnes Kind wahrgenommen wird, das übergangen wird, das wenig Erfolg bis gar keinen hat, eher sogar Schwierigkeiten in der Schule? Dass das Kind sich seelisch nicht gut fühlt, wird jedem einleuchten. Aber was passiert da neurobiologisch? Hat es dann diese ganzen positiven Botenstoffe nicht.
Ja, genau. Also wenn ein Kind wenig wahrgenommen wird, wenn es das Gefühl hat, es achtet eigentlich niemand auf mich, ich bin überhaupt nicht bedeutsam für irgendjemanden in meiner Umgebung, dann ist das nicht nur eine psychische Erfahrung für dieses Kind, die deprimierend ist, sondern diese Erfahrung des Nichtbeachtetseins hat körperliche Auswirkungen auf das Kind, die das Kind selber gar nicht kontrollieren kann, sondern die direkt durchgehen über das Gehirn auf den gesamten Körper des Kindes. Die Motivationssysteme des Körpers werden inaktiviert, sie werden also inaktiv. Und gleichzeitig gehen andere Systeme nach oben. Das Kind wird zum Beispiel mehr Stress erleben, es hat mehr körperlichen Stress und es steigt die Gefahr, dass es aggressiv oder depressiv wird.
Und damit beziehen Sie sich ja auf Studien.
Mir ging es in meinem Buch Lob der Schule darum, nicht jetzt zu den 1000 Meinungen, die wir über Pädagogik und Schule schon haben, noch die 1001 hinzuzufügen, sondern mich auf das zu beschränken, was wir aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen und Studien, vor allem über die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, was wir aufgrund dieser Untersuchungen wissen und jetzt beitragen können, damit Schulen erfolgreicher arbeiten können oder beziehungsweise damit Pädagogen und Eltern mit Kindern besser umgehen können.
Auf dieses Dreieck kommen wir noch zu sprechen, aber Sie sagen ja auch oder Sie schreiben auch, Beziehungserfahrungen seien ein biologisches Skript mit Langzeitwirkung.
Ja, es ist so, dass wenn ein Kind geboren wird, es von seiner Säuglingszeit ab alle Erfahrungen, die es macht, abspeichert. Wir müssen einfach dazulernen, dass nicht nur das abgespeichert wird, was wir mit unserem bewussten Gedächtnis behalten können. Ein neugeborener Säugling hat ja noch kein Bewusstsein und kann deswegen noch kein bewusstes Gedächtnis anlegen. Trotzdem speichert der Säugling bereits nach der Geburt alle Erfahrungen, die er in der Welt macht, auf bestimmte Weise ab, in seinem Körper, in seinem Gehirn ab. Und diese Erfahrungen verändern auch übrigens seine Biologie. Die Erfahrungen können beeinflussen, dass Gene angeschaltet werden, dass Gene abgeschaltet werden, dass sich bestimmte Nervensysteme entwickeln oder weniger gut entwickeln. Das heißt also, von der Geburt ab ist der Säugling darauf angewiesen, dass Bezugspersonen sich liebevoll in ihn einfühlen, sich ihm zuwenden, ihm in der richtigen Dosierung das geben, was er braucht und ihn dann natürlich ab einem gewissen Alter das Kleinkind auch fördern und fordern. Das heißt also, dass wir dann angemessen jeweils an das Alter des Kindes dem Kind auch bestimmte kleine Aufgaben übertragen, sodass das Kind das Gefühl bekommt, ich bin bedeutsam in der Welt, ich kann der Mama helfen, ich kann mit dem Papa was machen und später dann in der Schule, dass es merkt, aha, man guckt hin, was ich mache, dann entsteht auch Lust an der Leistung. Und was wir heute haben in Deutschland und auch in anderen Ländern um uns herum, ist, dass zu viele Kinder das Gefühl haben, es guckt eigentlich keiner mehr auf mich. Was ich mache, ist im Grunde egal. Zwar sagen alle, Bildung ist wichtig, aber ich persönlich fühle mich eigentlich gar nicht so beachtet von meinen Bezugspersonen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es den anderen wichtig ist, was aus mir wird.
Also hart gesagt könnte man sagen, dass Kinder, die schon zu Hause schöne Beziehungserfahrungen hatten, die große Chance haben, in der Schule die weiterzumachen, weil sie sowieso gut sind und die, die schon zu Hause keine hatten, werden auch in der Schule diesbezüglich flach rauskommen, weil sie den Bedingungen nicht entsprechen und weil möglicherweise tatsächlich ihre Hirnkapazität nicht so ist, wie sie sein könnte, hätten sie bessere Erfahrungen gemacht. Ganz kurz gesagt, Beziehungen machen klug.
Ja, das kann man sagen. Zuwendung, miteinander Beziehungen führen, macht ein Kind klug. Ich wundere mich immer so ein bisschen darüber, dass sich andere so erstaunt zeigen, dass wir jetzt in den ganzen neueren Bildungsstudien feststellen, wie stark der Einfluss des privaten Hintergrundes, des Kindes ist, des Milieus ist. Dann wird gesagt, ja, wir stellen fest, das soziale Milieu des Kindes, er hat so einen riesen Einfluss auf die Bildungschancen des Kindes. Was wir hier jetzt mit diesen Studien feststellen, ist eigentlich was ganz natürlich ist, nämlich, dass es nicht nur in der Schule drauf ankommt, dass die Schule gut ist und dem Kind viel Förderung angedeihen lässt, sondern genauso wichtig ist, was das Kind zu Hause erlebt hat, auch schon in den Jahren vor der Schule. Das heißt, Dinge, die also zur Förderung von kindlicher Entwicklung beitragen, können nur passieren, wenn Eltern sich Zeit nehmen für ihre Kinder und ihre Kinder immer wieder anstoßen, bestimmte Dinge über das absolut Notwendige hinaus zu machen.
Und wenn die Eltern das aus irgendwelchen Gründen nicht können, deshalb plädieren Sie ja für eine Ganztagsschule.
Ja, natürlich weiß ich, dass wir Eltern, wir Familien stehen natürlich zum Teil auch mit dem Rücken zur Wand. Die Verhältnisse in der Gesellschaft werden härter, die Arbeitsbedingungen sind härter geworden. Das negiere ich nicht. Trotzdem sollten wir auch dann, wenn wir selber als Erwachsene, als Eltern uns durchkämpfen müssen durchs Leben, sollten wir trotzdem Prioritäten setzen. Wir vielleicht auf das eine oder andere verzichten zugunsten der Auseinandersetzung und der Förderung unserer Kinder.
Sie schreiben ja auch, dass die Bezugspersonen den Kindern bei aller Kritik, die sie hier und da auch sagen, eine positive Vision ihnen mitgeben müssten. Was meinen Sie genau damit?
Also diese Begegnung zwischen Kind und Erwachsenem ist im Wesentlichen ein Spiegelungsvorgang. Das Kind schaut in die Augen des Erwachsenen, um rauszufinden, was bin ich in der Wahrnehmung des Erwachsenen? Was traut er mir zu? Nimmt er mich erstmal überhaupt wahr? Also das Kind will wissen, bin ich überhaupt da? Nimmt der Erwachsene meine Existenz wahr? Das nächste, was das Kind wissen will, wie beurteilt mich der Erwachsene? Wie sieht er mich? Sieht er meine starken und sieht er meine schwachen Seiten? Diese Auskunft ist fürs Kind auch sehr wichtig. Und die dritte Auskunft, die das Kind von uns Erwachsenen braucht, ist, was traut er mir zu? Die Kinder hören ganz genau hin, zwischen den Zeilen von dem, was wir so reden miteinander, hören die Kinder ganz genau hin, ob sie rausfinden können, was wir ihnen zutrauen. Wenn wir zum Beispiel über das Kind sprechen, ob da so die Botschaft drin ist, dass wir diesem Kind eine große Zukunft zutrauen, dass es, wenn es sich anstrengt, viel leisten kann, oder ob wir ihm das nicht zutrauen. Und wenn wir dem Kind viel zutrauen und wenn das Kind merkt, wir trauen ihm viel zu, dann hat das Kind sozusagen einen Zukunftskorridor, in den es sich hineinentwickeln kann. Das heißt, es wird auch die Chance haben, Erfolg zu haben. Wenn das Kind aber merkt, wir trauen ihm nichts zu, wir geben ihm selber keine Zukunft, dann wird dieses Kind auch sich selber nicht erfolgreich entwickeln können, weil es dann praktisch den Mut verliert.
Wenn das Kind keine Bedeutung erhält, wenn das Kind keine soziale Akzeptanz erhält, dann sagen Sie, führe das zu Aggressivität, die nicht notgedrungen wäre, sondern das entwickle die. Und auch hier gäbe es eine neurobiologische Grundlage, so etwas zu behaupten.
Ja, wir haben gerade aus der modernen neurobiologischen Forschung ein paar Hinweise dazu, wie im Menschen Aggression entsteht. Entgegen älteren Annahmen ist die Aggression kein Grundbedürfnis des Menschen. Es ist kein Trieb in dem Sinn, dass wir unbedingt Aggression leben müssen, um glücklich zu sein. Das ist nicht bestätigt worden, diese Annahme. Die Aggression existiert aber, sowohl psychologisch als auch biologisch. Und zwar wird sie immer dann vom Körper oder von unserer Psyche produziert, wenn wir das, was wir zum Leben brauchen, nicht haben. Und das sind zum einen natürlich die natürlichen Ressourcen, dass wir Nahrung und so weiter brauchen. Aus der Sicht des Gehirns brauchen wir aber zum Leben auch soziale Anerkennung. Unser Gehirn ist so konstruiert, dass es rebelliert, wenn wir nicht soziale Anerkennung und Zuwendung bekommen. Und bei Kindern ist diese Abhängigkeit von sozialer Akzeptanz ganz besonders stark entwickelt. Und wenn Kinder diese Zuwendung nicht bekommen, dann reagiert das Gehirn aus einem neurobiologischen Mechanismus heraus mit einem vermehrten Aggressionsbedürfnis. Das Kind will sozusagen mit der Aggression zeigen, hey, ich bin hier noch da, keiner beachtet mich, ich bin nicht zufrieden, so wie es hier läuft.
Man spricht ja so gerne von bildungsfernen und bildungsnahen Elternhäusern. Nach all dem, was Sie sagen, könnte man ja jetzt meinen, dass wenn Beziehung da ist von den Eltern zu den Kindern, ist völlig irrelevant ist, ob die jetzt besonders auf Bildung setzen oder nicht für den Schulerfolg des Kindes.
Das würde ich so nicht sagen. Ich bejahe Ihre Annahme, da stimme ich zu, dass das Entscheidende ist, dass die Kinder eine gute Beziehung haben. Wobei gute Beziehung übrigens nicht bedeutet, in Watte gepackt zu werden. Ja, eine gute Beziehung heißt, ich setze mich mit dem Kind auseinander, ich kümmere mich um das Kind, aber ich sage dem Kind auch, was falsch läuft. Wo es gerecht ist, muss ich es auch kritisieren dürfen. Das ist sicher das Wichtigste, also die Beziehung. Aber es ist durchaus auch wichtig und zu einer guten Beziehung gehört es auch, dass ich dem Kind sage, in dieser realen Welt, in der wir hier heute leben, ist Bildung ein absoluter Punkt, an dem sich dein Schicksal entscheidet. Wir müssen unseren Kindern einfach der Wahrheit wegen sagen, dass sie in diesen Ländern, in denen wir heute hier im Westen leben, dass wir dort nur uns bewähren können als einzelne Menschen, wenn wir sehr, sehr viel Bildung uns aneignen. Und deswegen gehört es dazu, dass auch Eltern, die selber vielleicht keinen so guten Bildungshintergrund haben, ihrem Kind das sagen, nämlich schick dein Kind auf die höhere Schule, ganz egal, was du selber von der Schule besucht hast. Wir sollten versuchen, unsere Kinder, egal wie wir selber gebildet sind, so gut wie möglich im Bildungssystem vorankommen zu lassen.
Nun sind die Schulen ja oft, Sie sagen es selber, Sie schreiben es selber, ein Ort des Grauens, ein Ort der grenzenlosen Langeweile, der Qual, der Pein, der Erniedrigung, der Demütigung, was immer man will. Sie haben da auch ein nettes Zitat wiederum aus Schülermund: Wer anderen eine Schule baut, muss selbst hinein. Nun, was könnte man denn machen, dass Schulen anders wären oder, wie Sie sagen, Lust aufs Leben wecken könnten?
Zunächst mal haben wir das Problem der Hetze. Die Hetze muss aus den Schulen rausgenommen werden. Lernen braucht Zeit und Muße. Das heißt also, wir müssen den Lehrern und den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen. Da ist es wichtig, zum Beispiel hier bei uns, dass wir die Entwicklung hin zur Ganztagsschule befördern und unterstützen, damit die Kinder mehr Zeit haben und die Lehrer auch mehr Zeit haben. Der zweite Punkt ist, wir brauchen für verbesserte Schulen Lehrer, die besser verstehen, wie wichtig die Beziehung, die sie mit den Kindern im Unterricht haben, sind. Also, dass die Kinder eben nicht nur den Fachmann da vorne stehen haben wollen oder die Fachfrau, die ihnen erklärt, wie die mathematischen Formeln gehen, sondern dass das Ganze immer eingebettet ist in eine lebhafte, vitale, gute Beziehung, wo das Kind merkt, hey, der Lehrer beachtet uns, das ist ein Mensch mit Fleisch und Blut, an dem können wir außerfachlich auch sonst noch was lernen.
Sie zitieren ja Frank McCourt, der ein amerikanisch-irischen Schriftsteller, der ja 30 Jahre lang Lehrer war, darüber auch einen Roman geschrieben hat. Ein Lehrer muss wie ein Künstler sein, er muss seinen eigenen Stil und seine eigene Stimme finden. Wahre Autorität ist ein Mysterium, eine Mischung aus Persönlichkeit, Sensibilität, Wissen, Stimmung. Der Instinkt dafür, wenn man Druck ausübt und wann nicht. Manche Lehrer drohen, benutzen Furcht als Mittel für ihren Unterricht. Ich glaube, dass sich Aufmerksamkeit und Disziplin bei Schülern besser durch Ermutigung herstellen lassen, durch Inspiration. Das ist nun ein Schriftsteller, der tatsächlich aber weiß, wovon er spricht, mit den 30 Jahren Hintergrund. Warum haben Sie das ausgewählt?
Ja, wir machen selber hier in der Universität Freiburg seit etwa 6 bis 7 Jahren Projekte mit Lehrern. Wir sind auf der Seite der Lehrer. Wir stehen hinter den Lehrern, weil wir glauben, dass die Lehrer sehr stark unter Druck geraten sind. Wenige Leute sehen, was Lehrer tatsächlich für einen irren Job leisten in unserer Gesellschaft. Das heißt, Lehrer sind heute nicht nur Ausbilder, sie sind auch ein Stück weit Erzieher. Sie sind aber dafür nicht ausgebildet. Und wir müssen als Gesellschaft, wir müssen als Eltern die Lehrer stützen und unterstützen. Wir müssen, wenn wir Eltern sind und Kinder in der Schule haben, müssen wir mit der Lehrerschaft so gut es geht kooperieren. Es gibt natürlich einzelne Lehrer, die, sagen wir mal, Fehler machen. Dann sollen Eltern durchaus das auch ansprechen dürfen. Aber im Prinzip muss es eine Kooperation geben zwischen Lehrerschaft und Elternschaft. Wenn das Vertrauen, das die Gesellschaft den Lehrern geben muss, nicht gegeben ist, dann können Lehrer keinen guten Job machen.
Ich finde übrigens auch bedenklich, also jetzt auch für ein Kind, wenn es da so eine Phalanx hat, Eltern, Lehrer, also es selber ist quasi deren Objekt, an dem sie sich erzieherisch betätigen, finde ich auch nicht so toll.
Kooperation zwischen Eltern und Lehrern heißt nicht, dass die jetzt ein Bündnis gegen das Kind machen. Das ist eine Absurdität, die wir ja früher in der autoritären Schule hatten. Aber dem Kind ist auch nicht geholfen, wenn die Eltern ihm immer wieder das Signal geben, dass man Lehrern ja nicht vertrauen darf, dass man immer wieder sozusagen prüfen muss, was die da in der Schule wirklich machen. Wenn Kinder spüren, dass die Schule und die Lehrer eigentlich ganz gefährliche Figuren sind, dann kann das Kind das Vertrauen, das es eigentlich bräuchte, um mit diesem Lehrer, der ihn unterrichtet, wirklich zusammen was hinzukriegen, dieses Vertrauen nicht aufbringen. Und ich sehe heute die Gefahr, dass zu Hause in den Elternhäusern laufend nur die Schule als eine große Gefahrenzone gesehen wird, vor der man das Kind retten oder schützen muss. Und wenn Eltern so eine Position aufbauen, dann kann sich das Kind ja auf die Schule überhaupt nicht freuen.
Sie betonen ja auch die Bedeutung von Vorbildern, auch neurobiologisch. Und da erwähnen Sie Banjuras Lernen am Modell, der das schon in den 60er Jahren herausgefunden hat und was man auch jetzt eben neurobiologisch verifizieren kann. Was meint das genau?
Das meiste, was Kinder heute lernen, lernen sie durch Abgucken. Das war übrigens schon immer so. Also Kinder lernen das meiste, dass sie hinschauen, wie es geht. die neurobiologischen Strukturen, die wir dafür brauchen, das sind die sogenannten Spiegelnervenzellen. Das heißt, was wir beobachten, wird in unserem Gehirn nochmal von den Spiegelnervenzellen nachgespielt, so dass wir dann, wenn wir eine Sache häufig gesehen haben und wir müssen sie dann auch selber machen, diese Sache besser tun können, nachdem wir sie eben beobachtet haben. Es ist eben sehr, sehr wichtig, dass Eltern und Lehrer gute Vorbilder sind. Deswegen sind auch bestimmte Medienprodukte so problematisch, wo Gewalt nur so zum Spaß gegen andere Menschen ausgeübt wird, dann sind auch das Vorbilder, die via Lernen am Modell in diesen Kindern Einflüsse haben. Also wir müssen wieder mehr sehen, dass die Kinder uns auch in unserer Zeit, so wie es in allen Zeiten war, uns Erwachsene als gute Vorbilder brauchen.
Gute Vorbilder, damit meinen Sie aber nicht Vorbilder, die mit Strenge und disziplinarischen Maßnahmen die Kinder gefügig machen.
Die gute Beziehung, über die wir jetzt reden, sollten wir vielleicht doch noch etwas definieren. Eine gute Beziehung zum Kind basiert auf zwei Säulen. Die eine Säule, die als erstes da sein muss, ist die Einfühlung. Die Fähigkeit, dass der Erwachsene das Kind versucht zu verstehen und auch zu fühlen, wie die Sache, um die es jetzt gerade geht, für das Kind ist. Und dass wir darauf natürlich Rücksicht nehmen, dass wir das Kind zum Beispiel nicht überfordern, sondern dass wir die Aufgaben, die wir dem Kind stellen, so stellen, dass wir spüren, das ist was, was das Kind auch schaffen kann. Oder wenn wir merken, dass das Kind in Stress gerät oder traurig ist, dass wir darauf eingehen, dass wir mit dem Kind über seine Gefühle sprechen und dass wir diese Gefühle ernst nehmen. Das wäre die eine Säule, die eine gute Beziehung ausmacht. An der pädagogischen Beziehung ist die andere Säule fast genauso wichtig und das ist die Führung. Ein Kind braucht klare Angaben, was wir für richtig halten, was falsch ist, was wir belohnen, Leistungen, die wir belohnen, darüber muss ein Kind Auskunft haben. Es will auch von uns hören, was wir von ihm erwarten, vom Kind. Also welche Ziele gesetzt sind, was Ziele sind, die dieses Kind erreichen sollte, damit es dafür dann auch Belohnung und Rewards bekommt. Und was wir in der Pädagogik dann immer wieder haben, ist, dass diese Balance auf diese zwei Säulen, Verstehen auf der einen Seite und Führung auf der anderen Seite, dass diese Balance kippt. Da gibt es die einen Pädagogen, die nur Führung ausüben, die das Kind nur unter Druck setzen, nur Leistung fordern und kein Verstehen dabei haben. Das Lob der Disziplin, wenn Sie so wollen, das halte ich für fatal. Wenn wir eine Pädagogik haben, die nur auf Autorität und Disziplinierung setzt, dann zerstören wir das Kind. Wenn wir aber auf der anderen Seite eine Pädagogik haben, die nur auf laufendes Verstehen und alles nur gewähren setzt, dann richten wir bei dem Kind auch Schaden an. Denn das Kind bekommt dann keine Ziele gesetzt. Das heißt, Liebe auf der einen Seite und Führung auf der anderen Seite gehören in einer guten pädagogischen Beziehung unbedingt zusammen. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in Lehrertrainings rüberbringen, dass eine gute Beziehung des Lehrers in der Klasse zu seinen Kindern diese beiden Komponenten beinhalten muss. Er muss die Kinder erreichen im emotionalen Kontakt. Gleichzeitig muss er aber klar sagen, wo er hin will im Unterricht. Beides wollen die Kinder hören. Wir haben in den letzten Jahren hier im deutschsprachigen Raum vielerorts beobachten können, dass Lehrerinnen und Lehrer, nur damit sie nicht angegriffen werden von Eltern oder von außen, immer mehr sozusagen zu so Lernmaschinen werden, zu identitätslosen Figuren, die sich sozusagen alles Menschliche abtrainiert haben und die einen ganz sachlichen, rationalen Unterricht machen und als Menschen überhaupt nicht mehr spürbar werden. Solche Lehrer können Kinder nicht motivieren und wir ermutigen in den Trainings, die wir für Lehrer machen, die Lehrkräfte dazu, zu ihrer Persönlichkeit zu stehen, also den Witz, den sie haben, zu zeigen oder die Sensibilität, die sie haben, mehr zur Geltung zu bringen. Und auch mal Gefühle zu zeigen, das Kind zwar zu achten und zu respektieren, aber durchaus auch mal auf den Tisch zu schlagen, wenn die Sache zu stark ausgereizt wurde, auch mal Wut zu zeigen, unter Beachtung der Grenzen natürlich. Aber ein Kind braucht die, sagen wir mal, natürliche, vitale Zuwendung des Lehrers, aber es braucht auch mal ein Signal, dass der Lehrer bei einer bestimmten Sache mal auch wütend werden kann und eine Grenze setzt. Und solche Lehrer sind natürlich genial, die Menschen mit Fleisch und Blut sind und den fachlichen Auftrag, den sie haben, verbinden mit einer vitalen Erscheinung einer Persönlichkeit.
Sie haben vorhin von Demütigung, von Erniedrigung gesprochen. Das dürfe natürlich nicht sein. Nur muss man sagen, realistisch, ich glaube, wir Erwachsene würden es nie aushalten, wenn wir jeden Tag so oft gedemütigt, wie es manchen Kindern in der Schule passiert. Ja. Und da kann man keine Sekunde für sich das Gefühl haben, man könne irgendetwas, sondern ich denke, also das denke ich nicht nur, sondern das weiß ich. Viele Kinder haben dann das Gefühl, ich bin von oben bis unten nur falsch.
Also gute Pädagogen wissen, dass man Kinder weder ausgrenzen darf noch demütigen darf. Ich darf ein Kind kritisieren, das ist okay. Aber ich darf nicht das Kind der Lächerlichkeit preisgeben vor den anderen. Ich kann jemandem sagen, hör mal, diese Arbeit, die hier geschrieben wurde, die war schlecht. Du kannst eigentlich viel mehr leisten, ich glaube an dich, aber was du hier geleistet hast, war einfach zu wenig. Du musst dich künftig mehr anstrengen. Wenn ich aber das Kind lächerlich mache und zum Beispiel sage, naja, von dir erwarte ich ja gar nichts Besseres mehr, in deinem Hirn möchte ich nicht reingucken, da ist wahrscheinlich nur ein großes Loch oder so und alle lachen dann, ja, dann habe ich das Kind gedemütigt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen und gute Pädagogen wissen, dass Demütigung und Ausgrenzung Motivation kaputt macht, dass es Aggression fördert, dass ich also genau das mache, was ich nicht machen darf mit dem Kind. Und das gilt auch für zu Hause. Also ich denke, dass viele Kinder, die deprimiert herumlaufen und die ihren Mut verloren haben, diese Demütigungen nicht nur in der Schule erleben, sondern vor allem auch zu Hause.
Nun ist ja das Interessante eigentlich, dass das, was Sie jetzt neurobiologisch untermauern, die Psychologie eigentlich schon länger sagt. Also Beziehung ist wichtig, Bindung ist wichtig, nicht erniedrigt werden ist wichtig, dass man ernst genommen wird, Eltern und Lehrer sich für einen interessieren und. Nun, wenn Sie jetzt mit der Neurobiologie das untermauern, dann wirkt es in gewisser Weise glaubwürdiger, weil es aus den harten Wissenschaften kommt und nicht nur aus der verweichlichten, ich sag's jetzt zugespitzt, Psychologie.
Ja, wir müssen schauen, dass das, was wir im psychologischen Bereich an Theorien haben, zusammenpasst mit den Auskünften, die wir aus der Biologie, aus der medizinischen Forschung und aus der Hirnforschung bekommen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig Beziehungen für die Biologie des kindlichen Gehirns sind. Denn wir haben ja zum Beispiel gerade heute in diesen Tagen auch andere Theorien im pädagogischen Raum. Nicht? Wir haben zum Beispiel einen Bestseller-Autor, der das Buch geschrieben hat, das Lob der Disziplin. Dieses Buch entwirft ein völlig anderes Konzept als das Konzept, was ich habe. Bernhard Burb, den ich persönlich sehr schätze, der ein ganz feiner und integrer Mann ist, hat hier ein Buch geschrieben, das ich sehr problematisch finde, weil in diesem Buch zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen immer wieder so erscheinen, als seien sie die Feinde der Erwachsenenwelt, als müsste die Pädagogik ein Kampf gegen das Kind sein. Der Begriff Kampf kommt auch öfters bei Burb vor. Und ich sehe hier die Gewichte falsch gesetzt. Natürlich brauchen wir in der Erziehung auch Disziplin, aber Disziplin ist kein Selbstzweck. Die Disziplin dient der Gemeinschaft und nur dann macht sie Sinn. Und wenn wir heute Kinder haben, die das Glück einer Gemeinschaft überhaupt nicht mehr erleben, weil wir sie alleine lassen, weil wir sie in den modernen Gesellschaften vereinzelt leben lassen, dann macht es auch keinen Sinn, einem solchen Kind von Disziplin zu sprechen. Das heißt also, erst muss die gute Beziehung da sein, die wir mit dem Kind leben und dann können wir auch an zweiter Stelle von Disziplin sprechen. Und bei Burb, das ist das, was ich ihm vielleicht entgegenhalten würde, ist die Sache sozusagen von den Füßen auf den Kopf gestellt. Wir müssen sie vom Kopf auf die Füße stellen.
Danke, Joachim Bauer. Das war Kontext zur Frage, welche Perspektiven sich für Schüler, Lehrer und Eltern aus aktuellen neurowissenschaftlichen Forschungen ergeben. Mein Gesprächspartner war Joachim Bauer, Medizinprofessor und Psychotherapeut. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schell.